Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension ZX75SY09089TX31. Rudis Buffet.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 40 von Rudis Buffet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Natürlich auch mir gegenüber sitzt Nils.
Hallo Leute, und mir gegenüber sitzt Florentin.
Ja, Folge 40. Die letzte Folge ist gelaufen. Vampire State Building. Staffel 4 ist im vollen Lauf und nähert sich jetzt schon so einem Punkt, wo man schon mal so ein bisschen Fleisch hat. So, die ersten Folgen sind ja oft so ein bisschen Reinkommer irgendwie, die neuen Figuren, die Konstellation und so. Jetzt mit Folge 4 haben wir schon ein paar richtige Story-Brocken bekommen. Und darauf freue ich mich sehr, die heute mit dir zu besprechen. Es war großartig. Wir haben Folge 4 wieder zusammen gesehen. Und ich mag ja immer so ein bisschen dieses Nils-Orakel, so ein bisschen so an deiner Körperhaltung und vor allem an deiner Atmung schon mal so ein bisschen abzutasten, in welche Richtung geht es bei dir? Gesamturteil, wie zufrieden warst du mit der Folge?
Doch, ich war sehr zufrieden. Ich hatte ein bisschen Angst, es wird eine Brückenfolge,
ja,
die nur dazu dient, gewisse Dinge in Position zu bringen, um dann von dort aus so richtig die Story erst voranzubringen. Das ist ja oft so in Staffeln, dass dann ja die berühmte vierte Folge einer Staffel so eine Brückenfolge ist. Und das war überhaupt nicht so.
Ja.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja in der letzten Folge sehr, sehr viel spekuliert und überlegt, wie könnten sich die Dinge am Ende zusammenführen. Und ja, wir können ja vielleicht mal anfangen mit der Immernacht.
Genau. Also, wir haben einige Story-Arcs gerade in der Luft so ein bisschen. Auch nochmal für alle, die vielleicht nicht so ganz dabei sind, können wir es zusammenfassen. Natürlich, wir haben Vampire State Building. Es geht darum, Boris ist Vorsitzender der Vampirpartei. Sie möchte natürlich eine Regierung starten. Es gibt innerparteiliche Probleme. Es gab das Misstrauensvotum von Bella. Jetzt ist in der letzten Folge Bella aber gepufft worden. Sie ist in der Fabrik, der Cornflakes-Fabrik des russischen Cornflakes-Magnaten, in die Maschine gefallen. Sie wurde komplett gepufft, was ein Problem ist, weil sie dann nicht normal mit klassischer Vampirismus-Magie wiederbelebt werden kann, sondern sie ist erstmal weg. Boris wollte das vielleicht nicht. War es ein Auftrag, war es kein Auftrag? Will er das? Will er auf diese Art seine politischen Gegner vernichten oder nicht? Wissen wir nicht genau, ob das aus seinem Willen herausgestanden ist. Dann haben wir natürlich noch die ganze Frage mit diesen uralten Orden der Erfüller. Inwiefern ist gerade der doppelte Vampir, die Prophezeiung des doppelten Vampirs, wenn zwei Vampire, die von der Original-Templer-Blutlinie abstammen, in einer Vollmondsnacht das Liebesspiel vollziehen? Inwiefern kann da ein doppelter Vampir entstehen? Wir wissen, Lucifer will das. Und natürlich, um es kurz zu machen, viele andere Dinge sind natürlich jetzt auch noch ein Problem, aber die Immernacht ist ein politisches Programm, das Boris jetzt durchsetzen will, nämlich den großen Regen, den Schirm aufspannen über dem Staatsgebiet des Vampirlandes, um eben durchgehend Nacht zu haben, weil Vampire natürlich das große Problem, der Sonnenfluch, sie zerfallen zu Staub, wenn Sonne ihren Körper trifft. So, und jetzt natürlich das politische Programm. Und das finde ich entspannt, weil jetzt gehen wir mal wirklich weg von diesem Idealismus hin zu wirklich konkreten Dingen. Ja, das ist oft das Problem, gerade in so der Anfangsphase von so Parteien, dann hat man viele tolle Ideen, was will man machen, aber sobald dann irgendwie die Budgettöpfe diskutiert werden, muss es sehr konkret werden. Da läuft man immer Gefahr, dass es sehr langweilig wird. Hier fand ich es super spannend, weil wir hatten jetzt, und das ist glaube ich so der Höhepunkt der Folge ganz am Anfang, das TV-Duell.
Ja.
Boris im Fernsehen. Es ist einerseits Interview-Talkshow, andererseits war so ein bisschen TV-Duell, wo er wirklich gegen Widerstand dieses Mal seine Ideen durchbringen musste. Bella ist tot, die nächste in der Positionslinie wäre Carla Dogge gewesen, die auch schon gestorben ist. Jetzt Felicity als Oppositionführende, eine Figur, die bis jetzt komplett blass geblieben ist, steht jetzt plötzlich als...
Was bei Vampiren nicht unüblich ist.
Ja, das stimmt, selbst für Vampire noch sehr blass, ist jetzt sozusagen die Oppositionsführerin.
Ja, wir haben uns ja schon mal gefragt, wer ist diese Felicity, ein Charakter, die immer wieder aufgetaucht ist, aber nie wirklich in die Tiefe gegangen ist. Sie wirkte schon wie so ein Reservespieler, wo man merkt, irgendwann wird er ins Spiel geworfen, aber noch ist die Zeit nicht reif. Jetzt ist die Zeit also gekommen. Sie ist jetzt eben Führerin der Opposition. Da ist natürlich auch die Frage, inwiefern hat sie vielleicht auch Anteil an den Geschehnissen, dass eine Bella gepufft wurde, dass sie jetzt quasi eigentlich ja als dritte Kraft auf einmal Oppositionsführerin ist, hat sie da vielleicht auch irgendwie mitgeholfen, dass sie selbst sich in eine Machtposition bringt. Und sie hat aber direkt natürlich versucht, ein Zeichen zu setzen. Ja, und dieses TV-Duell, wo alle dachten, ja, da hast du Boris, das ist der Boris, ja, so. Ja.
Der jetzt auch niemanden mehr als Gegner hat, so, nee, der jetzt durchregieren kann, mehr oder weniger.
Kann eigentlich durchregieren. Und jetzt hat er da diese neue, zarte Oppositionsführerin. Alle haben gedacht, die nimmt der komplett auseinander. Pustekuchen. Also Felicity kam da wirklich wie aus einer Kanone geschossen, sozusagen. Ein sensationeller Auftritt, ja, wie sie dort am Anfang sitzt. Und man muss sich das wirklich, wie das auch inszeniert ist, super geschauspielert. Sie sitzt da wie wirklich wie so eine fragile Jungvampirin, die im Prinzip da wie die Jungfrau zum Kinde da in diese Führerrolle gerutscht ist. Und dann kommt Boris da, dieser selbstbewusste, etablierte Vampir. Und dann kommt da diese Frage des TV-Reporters, es ging ja dann um die Immernacht, als, ja, wie machen wir so? Und er so, ja, als wenn das schon feststeht, ja, als wenn das schon. Und dann sitzt da dieses Kleine, und dann ist sie dran, sie wird gefragt, und in dem Moment begradigt sich ihr Körper. Ihr Körper geht in Spannung, und sie spricht mit fester Stimme einfach und nimmt Boris komplett auseinander.
Ja.
Und ich finde das so sensationell, weil. Was das uns gezeigt hat, ist, dass Felicity diese Randerscheinung, die sie bisher war, vielleicht nur gespielt hat, damit sie unterschätzt wird. Man sagt ja auch, strategisch gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder möchtest du, dass dein Feind dich unterschätzt und nicht ernst nimmt, oder dass er dich überschätzt und vielleicht vor einem Angriff zurücksteckt. Und sie hat ganz klar dafür gesorgt, dass sie unterschätzt wird. Und das ist Boris richtig um die Ohren geflogen bei diesem TV-Duell.
Das ist natürlich jetzt ihr Riesenvorteil. So, wir sehen ja auch, und das fand ich auch toll, dass wir auf diesen Aufbau auch hatten vor diesem TV-Duell, dass wir ihn im Backstage gesehen haben, Boris, der halt wirklich da stand mit seinen Akten, und wir sehen diesen Aktenstapel zu Bella. Ja, also so diese ganzen, wir haben da kurz reingesehen, wir haben natürlich jetzt auch wieder die Screenshots und die Zooms und so, dass man da teilweise auch so persönliche Geheimnisse, irgendwie Ex-Lover oder so, da gab es so eine Überschrift Drogenmissbrauch und so. Also Boris hatte sich voll und ganz auf Bella vorbereitet einfach, hatte wirklich die kleinsten Charakterschwächen gesammelt, und dann demgegenüber der Stapel von Felicity, wo einfach noch so ein Praktikantenfoto war. Sie kam ja als Praktikantin ursprünglich in die Partei.
Ja.
Jetzt halt so gar komplett unbeschriebenes Blatt. Und da hat er es ja noch so gespielt im Sinne von, ja gut, wessen Akte so leicht ist, Leichtgewicht, ja, die hat nichts drauf. Aber wir können schon ahnen, oh, der kann hier vielleicht ins Messer laufen, oder sie ist halt wirklich so langweilig und wird hier einfach überrollt. Und das fand ich ja auch geil, dass kurz bevor er rausgeht, haben wir nochmal so diese Szene, wo diese Tür aufgeht, wo er eigentlich da seine ganzen Anzüge da hängen hat, wo wir dann plötzlich sehen, er greift halt so in diese, er will greifen den Kleiderhaken für seinen Anzug, und eine andere Hand greift sie und sagt so, hier, nimm den, mein Sohn. Und Lucifer persönlich steht als sein Vater neben ihm, zeigt ihm den Anzug, ja, als klassische väterliche Geste, aber natürlich auch politischer Gegner in dem Moment.
Ja.
So. Und da nochmal der Versuch von Lucifer, auf ihn einzuwirken. So im Sinne von, ja, seine politischen Programme darzustellen, seine Ideologie, im Sinne von so, ergreif jetzt die Macht, so dieses, vergiss dieses TV-Duell, Macht wird nicht durch Sprache dargestellt, sondern durch Macht, ja, blas das ab, irgendwie lass die umbringen und so. Und Boris einfach nur eiskalt so, ich bin nicht du, ich bin die Zukunft, so. Und du weißt sofort, okay, krass, so dieser Lucifer ausgedient, so, das ist dieser despotische, tyrannische Charakter, so. Boris steht für eine neue Zeit. Was ja spannend ist, weil wir einerseits ja noch überlegen müssen, hat er nicht wirklich Bella aus dem Weg geschafft? Also ist das jetzt alles nur Scharade vor ihm, vor anderen, vor dem Publikum? Das ist ja so das Interessante, dass wir gar nicht wissen, was in ihm vorgeht. Weil eigentlich war ja Boris immer so die Figur, bei dem man genau gewusst hat, was er war. Er war der Held, Protagonist. Und jetzt in der Staffel ist es super spannend, weil du teilweise den Kontakt verlierst zum Protagonisten. Du weißt gar nicht mehr, was will er wirklich, was denkt er wirklich, was passiert im Hintergrund.
Ja, absolut. Also, die Figur Boris ist immer noch sehr unklar für uns, weil er eben so viele verschiedene Motive hat.
Ja.
Es kann sein, dass er Marionette seines Vaters ist, dass quasi sein Vater Lucifer ganz klar gesagt hat, pass auf, ich möchte die Opposition kontrollieren. Wie kontrolliert man die Opposition? Indem man versucht, einen aus dem inneren Zirkel zum Oppositionsführer zu machen. Das sind dann Leute, die besonders lautstark gegen jemanden wettern, ganz offensichtlich gegen jemanden sind, wo alle sofort denken, ey, pass auf, wenn ich jetzt mit Lucifer in dem Fall nichts anfangen kann mit seinen Plänen, habe ich die Anlaufstelle bei Boris, weil ich weiß, die sind verfeindet.
Ja.
Und wenn ich irgendwie einen Coup plane oder eine Intrige plane, irgendetwas, dann gehe ich zu Boris, weil ich weiß genau, ey, der hasst den Lucifer über alles. Aber wir wissen nicht genau, ob das nicht vielleicht Teil des Plans ist, dass Lucifer eben seinen Sohn Boris als Oppositionsführer etabliert hat, um sich den Rücken frei zu halten, um die Opposition dadurch quasi zu kontrollieren.
Ja.
Und es irgendwann an einem Tag X eben der Fall sein wird, dass Boris als Oppositionsführer diese quasi von innen heraus zerschlagen kann und somit Lucifer freie Bahn hat. Wir wissen nicht, ob Boris tatsächlich in seinem eigenen Ehrgeiz versucht, seinen Vater zu überflügeln und sich einen eigenen Weg zu bahnen, um eben an die Herrschaft zu kommen. Er gibt sich ja als lupenreiner Demokrat, aber wir sehen ganz klar, dass auch er von der Macht schon ja angefasst wurde und dann eben ja auch innerhalb der Partei sehr rigoros agiert und seine eigene Machtposition vielleicht auch über den demokratischen Grundgedanken stellt.
Ja.
Und jetzt bei dieser Debatte, da ging es ja konkret eben um die Immernacht. Und da ist ja Boris im Prinzip, ja, also es ist sein Projekt.
Er hat das komplett durchgeplant. Ja. So, das ist alles seine Handschrift, alles sein Ding. Und es ist ja innerparteilich eigentlich immer so ein Projekt gewesen, wo eigentlich alle dahinter stehen. So, jeder Vampir, der in diesem Staat lebt, muss ein Interesse daran haben, auch mal irgendwie nachmittags aus dem Haus zu gehen, irgendeinen Einkauf zu erledigen, irgendwie auf die Inline-Skatebahn zu gehen oder so. Du kannst ja nicht leben, wenn du jede Nacht nur irgendwie im Sommer 6 Stunden Dunkelheit hast oder so. Das heißt, es war ja eigentlich ein Projekt, wo man das Gefühl hatte, egal welche politischen Lager, das ist auf jeden Fall dabei. Und jetzt kommt hier Felicity mit von wegen Solarenergie, Energiezukunft, mit diesen ganzen Themen, Blumen, Vegetation, wie sie einfach eine Bombe nach der nächsten fallen lässt und Boris auch keine Antworten hat, weil Boris bei dem Thema nie Widerrede bekommen hat. Der konnte seine Theorie nie mal wirklich abschleifen, mal wirklich testen, weil es immer war so, ja, selbstverständlich, klar, wir sind Vampire, wir leben in der Nacht, kein Ding, so. Und plötzlich merkt er selber auch, und er wird immer kleiner. Und ich fand es so toll, weil du es an einem Stuhl gesehen hast. So am Anfang kommt er so rein, setzt sich hin und ist ein gutes Stück, 1,5 Köpfe größer als Felicity. Mhm. Und im Laufe des Gesprächs sinkt er wirklich immer mehr in sich zusammen irgendwie und gebückt und schaut in seine Akten und so. Und du merkst einfach, der hat da den Boden unter den Füßen verloren.
Ich glaube, die haben auch den Stuhl größer gemacht. Also die haben im Umschnitt dann irgendwann den peu à peu, ich glaube, die haben wahrscheinlich 10 verschiedene Stühle, die alle sich immer ein bisschen größer werden. Und Geil. Die haben mit jedem Schnitt dann ihn auf einen größeren Stuhl gesetzt. Das ist wieder das Genie von Mike Strotzki. Ich weiß, das möchtest du ihm hier und da mal auch absprechen, aber das ist für mich wieder so ein Strotzki-Ding. Und ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, sie hat ihn halt argumentativ auseinandergepflückt. Sie kam halt aus dieser gebückten Rolle dieses schüchternen Mädchens heraus und dann ging dieses Feuerwerk los. Bam! Was ist mit der Vegetation? Ohne Sonnenlicht, keine Vegetation, keine Pflanzen, keine Tiere.
So, da hatte er noch so ein bisschen, ja, Nachtschattengewächs, Kakteen, so. Da, man merkt, er hatte ja noch Widerstand, aber es kam einfach immer mehr.
Bam, bam, bam. Dann das Land verödet, erosiert. Wir werden innerhalb von 10 Jahren spätestens in der Wüste leben. Es ist dann völlig unmöglich, hier noch zu existieren. Dann ging es um die Baukosten. Immense Baukosten. Vampire arbeiten nicht. Vampire leben viel davon, dass sie quasi ja mal auf Geburtstagsfeiern gebucht werden.
Ja.
Dass sie vielleicht auch mal irgendwie Botengänge erledigen, wenn jetzt jemand nachts sagt, oh, ich muss dringend noch was bestellen zu essen, dass sie dann also kein Lieferdienst ist so schnell wie Vampiri lief und dann hast du innerhalb von 2 Minuten Zeit. Also das sind keine Großverdiener. Und das Bruttosozialprodukt ist jetzt relativ gering. Wie willst du jetzt also dieses Bauwerk an sich finanzieren, war die Frage. Wo willst du die Rohstoffe herbekommen? In welchen Fabriken wird das gebaut? Da hat er überhaupt gar keine Antworten drauf.
Ja, das ist ja so diese super spannende Geschichte. Und das mag ich auch so bei Vampire State Building, dass teilweise so Echos aus den alten Staffeln nochmal so durchkommen. Weil wir hatten ja in der 2. Staffel bei der Staatsbildung und dem, wo das Gebiet gesucht haben und so, da ging es ja immer um diese Frage, ist Vampirismus letzten Endes nicht parasitär? Können wir überhaupt alleine leben? Weil wir saugen Blut von anderen Lebewesen, von anderen Menschen. Wir sind im Grunde parasitär. Wen sollen wir trinken, wenn wir in einem Land alleine leben? Und du hattest immer so diese ideologische Grundfrage, können wir unabhängig von anderen Wesen leben? Können wir alleine leben? Und jetzt plötzlich kommt diese ganze Thematik, die eigentlich geklärt war, kommt die wieder hoch mit, ja wirklich, jetzt wenn es mal an die Zahlen kommt, ans Bruttosozialprodukt und an die Stahlproduktion, haben wir nicht vielleicht einen riesen Fehler gemacht mit einem eigenen Land? Können wir überhaupt auf eigenen Beinen stehen so? Oder sind wir nicht eigentlich eher die, die bei anderen Zivilisationen leben und eben parasitär leben? Und das wollte natürlich die Vampirgesellschaft abstreifen, dieses Image. Ja? Und deswegen ganz spannend, wie das jetzt nochmal rauskommt. Aber da würde mich deine Meinung interessieren. Mhm. Felicity, meint sie das ernst? Will sie das wirklich, oder ist sie da fremdgesteuert? Oder, weil letzten Endes, sie ist ja selber Vampirin, sie muss ja auch Interesse haben an der Immernacht und den politischen Willen haben, diese Probleme zu lösen. Ist es, also sie hat ja auch keinen Alternativplan vorgelegt, können wir jetzt auch mal so sagen. Sie schießt ja nur dagegen. Ist das einfach nur, um am Thron von Boris zu rütteln, oder hat sie wirklich ein politisches Programm dahinter?
Also, natürlich in erster Linie geht es darum, an dem Thron zu rütteln. Sie ist opportunistisch. Ganz klar, wenn jetzt Boris sagen würde, die Immernacht ist eine Schnapsidee, das wird nicht funktionieren, dann würde sie vermutlich für die Immernacht argumentieren. Ist ja ganz klar. Für sie geht es eben auch um eine starke Machtposition für sich selbst.
Ja.
Sie hat natürlich so zaghaft gesagt, man könnte diese Ganzkörperanzüge nochmal ins Spiel bringen. Es gibt ja diese Anzüge, die Vampire überhaupt nicht mögen, weil die ja sehr schwer und unelegant sind und dann, man muss sich das ja vorstellen, wir haben es ja in der einen Folge, mal in Staffel 3 haben wir das einmal gesehen, dass Boris in dieser Fabrik war und hat da so einen Probeanzug bekommen und hat danach quasi dem Fabrikbesitzer das Genick gebrochen, weil er so unzufrieden war. Das muss man sich vorstellen, wie diese radioaktiven Anzüge, ne, die man so
kennt, ja, genau,
diese Gummianzüge, ja. Ganz in Schwarz im Prinzip. Und da, es wird halt kochend heiß da drin, wenn die Sonne darauf pocht und so. Also das ist eigentlich im Prinzip nicht tragbar im wahrsten Sinne. Also das hat sich so ein bisschen als Sackgasse herausgestellt. Aber ich glaube, in der Forschung gibt es noch einige Optionen. Sie hat ja auch gesagt, sie möchte die Sonnencreme-Forschung nochmal voranbringen, ob man nicht eventuell eine Creme erfinden kann, die 100% der Sonnenstrahlen sozusagen abhält, was aber auch gefährlich ist, weil sobald du zum Beispiel irgendwo einen Fleck vergisst, ja, so ein bisschen wie bei Achilles, da klebt dir dann so ein Blatt an der Ferse, und wenn du dann da nicht die Sonnencreme drauf hast, reicht ein Sonnenstrahl und du wirst dann quasi von der Achillesferse an aufwärts abgekocht.
Es ist halt auch albern, weil du einfach mit einem Gartenschlauch jemanden quasi umbringen könntest. So, weil du einfach, jemand kommt die Straße entlang, du spritzt ihn nass, spritzt die Creme weg und dann ist er mehr oder weniger tot sofort so. Und wir haben es ja gesehen, weil du gerade sagst, Schwachstelle. Es gab ja diesen Moment, wo die sich tagsüber, waren sie auf dieser Wanderschaft, Ende Staffel 3 waren sie in Wanderschaft und dann haben sie sich verlaufen und dann kam die Sonne hoch und dann haben sie sich schnell in dieser Hütte versteckt. Ne? Und dann, das war Carla Doggy und Pedro waren das damals. Und dann kam ja, mussten die ja den ganzen Tag da verharren, ja, in dieser Hütte, weil sie ja nicht raus konnten. Und es war dann dieses Kammerspielartige, diese Dialoge und sowas. Und ganz am Ende nimmt ja Carla Doggy dann so dieses Brett aus der Wand, also diese Holzhütte, und reißt da so ein Stück ab. Und wir haben so wirklich ein Spalt Sonnenlicht, schießt Pedro so wirklich direkt auf die Brust und wir sehen, wie sich der Sonnenstrahl wirklich durch ihn durchbohrt.
Ja.
Also wo wirklich dann genau die Stellen, die die Sonne berührt, sich in Staub auflösen und es halt wirklich durchgeht. So. Und jetzt stell dir mal vor, du müsstest eine Sonnencreme entwickeln, die wirklich jeden Millimeter deines Körpers bedeckt. Weil es reicht ja, wenn da nur wirklich ein winziges, mikroskopisch kleine Stelle nicht getroffen wird, dann hast du lauter Löcher im Körper, was ja also katastrophaler Schaden bedeutet.
Also ja, das ist richtig. Die haben natürlich auch schon dann, da hat ja auch Boris dann versucht, dort anzugreifen an diesem Punkt und hat dann direkt gesagt, ja, und wie wollen sie das machen? Jedes Kind hier hat Wasserpistolen, ganz zu schweigen von Super Soaker, die jetzt nochmal eine sehr viel größere Spritzkraft besitzen. Das sind ja dann tödlichste Waffen. Wollen sie jetzt alle Wasserpistolen sozusagen verbannen und so? Da hat Boris versucht, in der Argumentation dann nochmal wieder Gegenangriffe zu starten.
Nur ganz kurz, und das fand ich genial, weil du stellst dir die Frage, okay, Serie über Vampire. So, Vampire sind einfach mythologische Kreaturen, die wahnsinnig viele Klischees bedienen. Ja, so Gruff, Dracula, kennen wir alles. Und ich finde, Vampire State Building schafft es immer so, diese Klischees irgendwie modern und clever wieder aufleben zu lassen. Mhm. Und eine klassische Waffe gegen Vampire ist ja das Weihwasser.
Ja.
Und natürlich haben wir diesen ganzen religiösen Aspekt in der Serie nicht, aber dass jetzt nochmal das Wasser in Form der Super Soaker, in Form der Wasserspritzpistole, die die Creme wegspritzen könnte, nochmal wiederkommt, in einer anderen Art, einer anderen Variante, fand ich genial in dem Moment, zu sagen, okay, diese klassische Schwäche des Vampirs in einer anderen Form, jetzt irgendwie mit so einer Spritzpistole.
Ja.
Das finde ich einfach gut. Und da muss ich auch echt sagen, weil du es angesprochen hast, Mike Strotzel, so, ich war in der letzten Folge sehr enttäuscht. Aber da, finde ich, hat jetzt wirklich auch immer alles gestimmt einfach. Und vor allem diese subtilen Hinweise fand ich super. Weil wir haben ja letzte Folge, Bella wurde gepufft und wir hatten ja die Überlegung. Du meintest, wenn Bella tatsächlich von der ursprünglichen alten Blutlinie des sich geopferten Tempelritters abstammt, dann reicht es, wenn andere ihr Blut essen, um selber zum Vampir zu werden. Und sie ist ja jetzt in den Cornflakes drin. So. Mhm. Und was ich erstmal super geil fand, auch einerseits, ist, dass Boris, ja, er steht ja backstage, so kurz bevor er raustritt, und wir sehen nur seinen Kopf von hinten, wie wir so zoomen, und wir merken so, der Kopf bewegt sich so ein bisschen, und dann fährt die Kamera so um ihn rum, und wir sehen an seiner Lippe Milch.
Mhm.
Und dann heißt es plötzlich, und 3, 2, 1, und er wischt sich diese Milch weg und geht raus. Und alle waren so in den Foren, what, Milch? Und ich dachte mir, Cornflakes. Der hat vor dem Auftritt noch Cornflakes gegessen. Und ich glaube, das ist ein subtiler Hinweis. Und da haben wir nämlich wieder die Verbindung zu dem russischen Cornflakes-Magnaten.
Mhm.
Zu sagen, weil die Frage schwebt ja im Raum. War es sein Auftrag? Haben die Kontakt? Und es wäre, das ist ja das klassische Beispiel im Sinne von so Auftrag erfüllt. Hier ist die Packung, sie ist erledigt. Und er isst direkt vor dem Auftritt Cornflakes?
Es ist interessant, dass du das so interpretierst. Ich hatte nämlich eine leicht andere Interpretation. Weil du hast natürlich völlig recht, der erste Gedanke könnte vielleicht der sein. Er hat versucht, indem er diese Cornflakes, in die ja Bella gepufft wurde, die dann den doppelten Vampir sozusagen in sich tragen, die Möglichkeit eines doppelten Vampirs.
Oh, das weiß ich gar nicht. Würde es reichen, das gepuffte Cornflakes zu essen für einen doppelten Vampir?
Also das ist ein absoluter Präzedenzfall. Das gab es ja noch nie, ja. Weil auch die Möglichkeit Cornflakes herzustellen, ist ja relativ jung.
In der Geschichte.
Also das quasi vampirhistorisch betrachtet, das noch nicht vorgekommen ist. Aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, die er ausloten wollen würde, zu schauen, ob er eventuell sich mit so einer Packung Cornflakes, die er sich einfach ins Regal stellt, jederzeit in der Lage wäre, sich selbst zum doppelten Vampir zu machen. Aber weshalb ich an dieser Interpretation relativ schnell nicht mehr festhalten wollte, ist die Tatsache, dass wir ja wissen, Vampire können außer Blut nichts zu sich nehmen. Sobald Vampire etwas anderes essen, kriegen sie fürchterlichste Magenkrämpfe,
ja.
Und alles entleert sich sozusagen in ihrem Körper. Sie werden schmerzverzerrt am Boden liegen und stöhnen und zucken. Und so, dass wenn er jetzt kurz vor diesem TV-Duell Milch oder wirklich konsumiert hätte, dann wäre das sicherlich nicht gut ausgegangen, sodass ich überlegt hatte, ob das vielleicht gar nicht Boris war. Weil wenn jemand Milch konsumiert hat, muss es ein Mensch gewesen sein. Und was ist, wenn kurz vor dieser TV-Debatte in Wirklichkeit Boris ausgetauscht wurde gegen den Doppelgänger vielleicht? Oder eventuell sogar Boris gar kein Vampir ist? Oder
Er Vampire ist?
Oder dass es irgendwie rückgängig gemacht wurde. Was, wenn es irgendwo eine geheime Forschungseinrichtung gibt, wo man den Vampirismus rückgängig machen kann?
Okay, stopp. Wir müssen noch mal kurz recappen. Der doppelte Vampir ist eine legendäre, uralte Gestalt, die in der Prophezeiung angekündigt ist, die erstellt wird, wenn ein Vampir einen Menschen beißt, wird der Gebissene zum Vampir.
Ja.
Wenn ein Vampir einen Vampir beißt, passiert erstmal nichts.
Genau.
Außer es kommt zu diesem Blutrausch, selbstverstärkenden Effekte. Wir haben das gesehen in vielen Sexszenen, wo das dann ausartet. So, es sei denn, beide Vampire stammen von der uralten Blutlinie des sich geopferten Tempelritters ab und sie verführen in einer Vollmondnacht das Liebesspiel.
Ja.
So, jetzt wissen wir ja, dass Bella nichts von Boris wissen will. Also diese Liebesspielsituation wird es da nicht geben. Er hat natürlich, es gab immer mal wieder so diese Flirtmomente und so, aber einfach die politischen Gräben waren zu tief. Bella hat ihn abgewiesen. Mhm. Das heißt, Boris weiß, es kann, also selbst wenn Boris irgendwie rausgefunden hätte, dass Bella Teil dieser Blutlinie ist, muss er einen anderen Weg finden, um diese Zusammenführung zu schaffen, außer einfach mit ihr zu schlafen. So. Und jetzt kommt natürlich wieder die Theorie ins Spiel. Wenn er dafür gesorgt hat, dass der russische Cornflakes-Magnat sie gepufft hat, sie in die Cornflakes kommt, damit er die Cornflakes essen kann, um den doppelten Vampir zu erstellen. Weil wir haben ja am Ende dieser TV-Duell-Situation, geht er aus dem Studio raus und natürlich ist es dunkel, stockdunkel. Und er setzt sich da in seinen Tuareg und wir sehen, er fährt weg, Vollmond. Mhm. So, das war eine Vollmondnacht.
Ja.
Die Nacht des TV-Duells war eine Vollmondnacht. Das heißt, wenn jetzt meine Theorie, sagen wir mal, stimmt und er wirklich diese Cornflakes gegessen hat und dafür würde er auch diese Magenkrämpfe hinnehmen, wenn er wirklich dafür zum doppelten Vampir werden würde, könnte es sein, dass die Prophezeiung sich schon erfüllt hat in dem Moment.
Das ist mehr als möglich. Also sagen wir mal, vielleicht bleiben wir mal bei deiner Theorie. Und es ist vielleicht sogar von Mike Schrotzky gewollt gewesen, dass er dieses TV-Duell gegen Felicity so derartig vernichtend verliert. Nicht, weil er irgendwie keine guten Argumente gehabt hätte, sondern weil er unter dermaßen schlimmen Magenkrämpfen gelitten hat zu diesem Zeitpunkt, dass er gar nicht mehr argumentieren konnte.
Ja.
Vielleicht ist das tatsächlich dann der Hinweis. Ist ja durchaus auch ein Bruch mit seinem Charakter. Er war bislang ja so souverän. Und auf einmal bietet er dort diese erbärmliche Gestalt. Kann gut sein, dass es das ist. Es würde auch so ein bisschen, also was ich mich jetzt frage, ist das Verhältnis Lucifer-Boris. Das ist ja sehr, sehr entscheidend. Weil, wir haben es ja gerade schon gesagt, wie stehen die zueinander? Sind die wirklich verfeindet, Vater und Sohn, oder machen die gemeinsame Sache? Und wir wissen ja, Lucifer verfolgt ja ganz klar das Ziel. Ich glaube, das ist mehr als eine Hypothese. Er möchte der doppelte Vampir werden.
Oh ja.
Ne? Mhm. Und wir haben ja damals auch spekuliert, dass er, also dass der Lucifer auch der Meisterkomponist ist.
Genau.
Und wir hatten ja diese Szene in dieser dunklen Gasse, ne? Als wir
wo
noch,
diese Melodie pfeift.
Genau.
Wo DGG, wir, Doggy. Ja.
Genau, wo wir gedacht hatten, er möchte Carla Doggy vielleicht warnen, weil er natürlich gedacht hat, okay, Carla Doggy ist für mich die Eintrittskarte zum doppelten Vampir. Wenn ich Carla Doggy in der Vollmondnacht verführe, dann kann ich mein großes Ziel erreichen und zum doppelten Vampir werden.
Ja.
Wenn jetzt Boris sagt, okay, ich möchte das verhindern, dass Lucifer zum doppelten Vampir wird mit Carla Doggy. Carla Doggy wiederum hat ihn abgewiesen, seine Avancen. Er hat es ja versucht.
Ja.
Die einzige Chance für ihn, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ist zum einen, Carla Doggy aus der Reichweite Lucifers zu nehmen und dann seinerseits Carla Doggys Potenzial zum doppelten Vampir auszuschöpfen, ist ja, indem er genau das macht, dass er sie zu Cornflakes verarbeitet, diese Cornflakes aufisst und gleichzeitig dadurch Lucifer eben den Zugang verwehrt.
Also du meinst, dass er die Leiche von Carla Doggy ausgräbt und pufft?
Das, ja, man könnte sie puffen, aber dazu bräuchte es ja den Resurrector. Und das ist halt die Frage, den hat ja bisher niemand ausfindig machen können.
Na, du kannst ja Carla Doggy einfach in die Puffmaschine schmeißen, die Leiche.
Ja, aber du kannst sie ja nicht wiederbeleben ohne den Resurrector, meine ich.
Nee, aber du, also
was meinst du mit?
Das ist ja die Frage. Also, weil Bella ist ja lebend in die Cornflakes-Maschine gefallen und wurde lebend gepufft. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist, glaube ich, jetzt auch einfach eine wichtige Frage dieser Folge: Welchen Effekt hat diese Cornflakes-Charge einfach, die da entstanden ist durch die gepuffte Bella? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt funktioniert, und eine interessante Szene, die wir gleich noch kommen: Wenn das jetzt funktioniert, könnte ja Lucifer einfach Carla Doggy ausgraben, puffen und die Charge nutzen, um sozusagen ohne den Weg des Liebesspiels zum doppelten Vampir zu werden. Wenn es klappt, über den Puffweg.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich sehr aufwendig. Und viele Teile ihres Körpers sind ja auch schon zu Cornflakes verarbeitet worden. Also das, man muss sich, also wir müssen das Resurrecten einmal ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert. Es ist so, dass dieser Resurrector, das ist, stellst dir vor, wie heißt der Typ, der den Dalai Lama aussucht?
Ja, der Pension Lama.
Ja, Pension. Lama. So, und da brauchst du halt eine Figur.
Ja.
So, und der hat die Macht, einen Vampir zurückzuholen, und er macht das folgendermaßen: Er braucht ein organisches Teil dieses Vampirs. Irgendein Rückbleibsel. Wenn jemand komplett zu Staub zerfallen ist, ist es eigentlich unmöglich. Aber wenn noch organisches Material vorhanden ist, dann kann er das organische Material nehmen, und man sagt, er lässt die Anziehungskraft dieses, meinetwegen, nimm ein Ohr, meinetwegen, er hat noch ein Ohr. Hm. So. Und die Anziehungskraft dieses Ohres auf alle fehlenden Körperteile wird gigantisch, wie ein riesiger Magnet, zieht der alle Bestandteile des ursprünglichen Körpers zu sich rein. Egal, wo die sind. Egal, wo die sind. Die können am anderen Ende der Welt sein. Verarbeitet zu Cornflakes, dann auf der Toilette wieder raus und gespült in die Kanalisation und irgendwo im Meer versammelt. Whatever. Hm. Der zieht die alle durch diese Anziehungskraft des Ohres. Kann der Resurrector all die Teile wieder rufen und diesen Körper zusammensetzen.
Ja.
So funktioniert das Ritual eigentlich. So, und da ist halt die Frage, okay, ist noch ein Körper da, den man zum Resurrecten zum Beispiel benutzen könnte?
Hat man diesen Anker, dieses ursprüngliche Stück, ja.
Genau. Da reicht ein, wahrscheinlich reicht ein, wirklich ein kleines Körperteil. In dem Fall, große Teile von Bella sind der nun mal verarbeitet worden zu Cornflakes.
Ja.
Deswegen, also die Frage ist, ist dieser Körper noch da?
Ja, ne, Bella ist weg. Bella wurde komplett gepufft.
So.
Ich rede aber von Carla Doggy.
Ah, du warst bei Carla Doggy.
Carla okay. Doggy, ob die, und das ist natürlich auch noch ein interessantes Problem, und du bist unser Vampirismus-Experte. Wir wissen ja nämlich zum Beispiel aus Staffel 1, dass, na klar, ein Vampir tritt in die Sonne, zerfällt zu Staub.
Ja.
Aber der tote Vampir kann in der Sonne liegen. Das heißt, die Frage ist, kann in dem Moment, in dem jemand stirbt, dieser Vampirismus quasi ausgeschaltet werden? Also dadurch, dass es auch nicht mehr den Effekt mit der Sonne hat, hätte Carla Doggys gepuffter Körper überhaupt noch irgendeinen vampiristischen Effekt? Wissen wir nicht.
Mhm.
Ich glaube, die Idee ist jetzt erstmal, dass es probiert wird. Weil, und das fand ich nämlich super, dass wir ja, und das ist ja super, Mike Strotzel hat ja so ein bisschen wieder direkt diese Eröffnungsszene. Und das finde ich ja so geil, dass teilweise er Folgen eröffnet und man hat gar keine Ahnung, was los ist. So, du bist bei Charakteren, die du noch nie gesehen hast, in Orten, die du noch nie gesehen hast, und du denkst dir, was machen wir jetzt hier? Und die Folge beginnt in einem Skigebiet. So, und du hast dieses Skigebiet und diesen Sessellift. Und du hast so eine junge, so 13-jähriges Mädchen mit Snowboard. So, und du merkst, sie sitzt in einem Sessellift und ist nervös. So, vielleicht das erste Mal auf dem Snowboard irgendwie mal einen Anfängerkurs gemacht oder so. Sie ist sich nicht sicher, oh Gott, wie komme ich da jetzt aus dem Sessellift raus und wie und so. Und sie macht hin und her und überlegt und sie entscheidet sich, das Snowboard abzumachen von ihren Schuhen. So, und so auf den Schoß zu nehmen, damit sie besser raussteigen kann aus dem Lift.
Mhm.
Und du denkst dir so, was mache ich hier? Wer ist das? So. Und dann kommt der Sessellift an und du bist schon so drin. So denkst du, okay, die schafft ihr das jetzt. Und dann will sie rausgehen, springt raus und stürzt. Lässt ihr Snowboard fallen. Das Snowboard fliegt vor sie hin, fährt selbstständig die Piste runter. Sie stapft noch hinterher, versucht hinterher zu kommen, kommt nicht hinterher. Das Snowboard brettert die Piste runter, wird wahnsinnig schnell. Und du siehst, das Snowboard fährt direkt in so eine Schlange von Kindern rein, die gerade am Lift stehen. Und sie schreit und hey, Hilfe, Hilfe, aber sie ist viel zu weit weg, nichts passiert. Und du merkst dann, und dann haben wir diesen Umschnitt von dieser Action-Szene, haben einen Umschnitt auf total entspannt, wie dieses Kind drinsteht in der Schlange und plötzlich aus dem Nichts dieses Snowboard kommt und batz, einfach in den Knöchel.
Mhm.
Einfach so krack und einfach so vier Kinder, bap, einfach so die Füße wegreißt einfach so. Und dann denkst du dir, so, Krankenhaus, Kind, gebrochene Knöchel. Und dann ist das Kind wieder zu Hause und man sagt sich, ja, jetzt wird schon wieder, setz dich vor den Fernseher, mach den Fernseher an, TV-Duell von Boris läuft und die Mutter stellt vor das kranke Kind die Schüssel Cornflakes. Die
Schüssel Cornflakes. Und so. Was passiert dann mit dem Fuß?
So. Und am Ende der Folge, wir sehen die Schüssel aufgegessen und das Kind will aufstehen und kann aufstehen.
So.
Und jetzt haben wir es, dass irgendwas in diesen Cornflakes von Bella noch drin ist. Aber wie weit der Effekt jetzt genau geht, Vampirismus, doppelter Vampir, möglich, ja, nein, du hast die Prophezeiung angesprochen, von Cornflakes keine Rede.
Das stimmt, aber diese Szene ist natürlich brillant. Also auch der Anlauf, der da genommen wurde, genau wie du gesagt hast, man weiß gar nicht, inwiefern steht das jetzt in einem direkten Zusammenhang, aber es ist natürlich dramaturgisch brillant. Auch wieder Mike Strotzky da richtig abgeliefert, dass dann am Ende das darum geht, okay, die Heilkräfte des Vampirblutes, welche in diesen Cornflakes verbacken sind, von Bella, die heilen dieses Kind, ne?
Ja.
Weil du natürlich kurzfristig dann natürlich auch diese Heilkräfte irgendwie abernten kannst. Ganz fantastisch, übrigens dieser kleine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, kleiner Cameo-Auftritt auch auf der Skipiste von dem persischen König, dem Shisha in dem Moment, der ja auch Ablauf bei den Olympischen Spielen ja auch Bronzemedaille gewonnen hat im
Ja, wie fandest du das? Also reißt sich sowas raus aus der Folge dann, die so ein Cameo?
Ein bisschen ja, weil man, das ist schon sehr Meta. Also man kennt den natürlich jetzt aus, also in der realen Welt und das,
Es ist also eine kontroverse Figur, ne? Also
ja.
So, es ist politisch jetzt kein ganz deutliches Zeichen, so jemanden in die Serie mit reinzunehmen.
Man munkelt, dass der persische König, ein Budget bereitgestellt hat. Ja. Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass man gewisse inhaltliche Dinge nicht umsetzen kann, deswegen muss man Kompromisse machen, weil zu teuer wäre jetzt zum Beispiel eine große Schlacht oder die Immernacht wirklich toll zu inszenieren. Und ich glaube, dass die ein bisschen Budget genommen haben vom persischen Shisha.
Ja, man merkt, dass die Serie Geld braucht. Das Budget wurde gesenkt. Und deswegen, Theorie, und darauf bitte festnageln. Ich möchte jetzt sagen, die Serie braucht Geld. Product Placement ist natürlich Einkommensquelle Nummer 1. Und es geht seit 3 Folgen nur um Cornflakes, die jetzt auch noch Heilkräfte haben.
Ja.
Ich bin kein Marketing-Experte, aber es würde mich nicht wundern, wenn bald die Bella Flakes auf den Markt kommen und man so versucht, vielleicht die nächste Staffel zu finanzieren oder die Budgetlücken zu füllen.
Come on. Also ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre auch wieder so ein Geniestreich von Mike Strotzky, dass er eben aus der Not eine Tugend macht. Da muss natürlich dann auch irgendwas drin sein, ne? Vielleicht ein bisschen Ibuprofen oder irgendwas beigemischt, wo man wirklich das Gefühl hat, also wow, mir geht's deutlich, oder vielleicht auch irgendwie ein kleines bisschen Crack oder was auch immer einem richtig gut tut.
Aber Mike Strotzky ist ein gutes Thema, weil wir hatten ja letzte Woche die große Diskussion um Babina. So, Babina, hat sie eine Zukunft, ja oder nein? Und wir alle wissen, die Schauspielerin von Babina ist die Verlobte von Mike Strotzl. Und ja, okay, so. Du hast aber gesagt, Babina hat noch einen guten Story-Arc, sie ist kein Quatschcharakter. Ich habe gesagt, nein. Wir haben im Reddit eine Umfrage aufgemacht. Und zwar im Reddit/Vampire-State-Building hatten wir die Umfrage, die ich erstellt habe, bekommt Babina noch einen interessanten Handlungsstrang? Und wurde abgeschlossen und wir haben 14 Votes für Nein und 13 für Ja.
Oh.
Also um eine Stimme hast sind die Leute auf meiner Seite.
Ich habe abgestimmt.
Weil ich habe nicht abgestimmt, dann stimme ich jetzt ab. Nein, die Umfrage ist geschlossen.
Ich stimme jetzt ab für Ja.
Nein, die Umfrage ist geschlossen. Ich habe offiziell gewonnen. Nein, Babina kriegt keinen Handlungsstrang. Jetzt ist aber in der letzten Folge Babina wieder aufgetaucht und zwar auch vorm Fernseher sitzend schaut sie das TV-Duell. Was ist auf ihrem Schoß? Eine Cornflakes-Schüssel. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist es, ich glaube, so das klassische Vampire-State-Building-Ding, dass immer, wenn eine Figur in die Serie kommt, die kein Vampir ist, denkt man sich, okay, die Zeit läuft, wie lange wird es dauern, bis sie auch ein Vampir ist? Weil fast alle unsere Hauptfiguren sind Vampire. Man weiß sich mal hier und da, was wird passieren. Ja, man ist unterwegs, man hat nichts zu essen dabei. Nachts auf der Autobahn irgendwie, dann beißt man mal kurz rein und dann ist der Vampir. So, das ist nicht immer so galant gelöst, aber es ist einfach oft der Timer. Und Babina war jetzt wirklich über einige Folgen noch kein Vampir. Und man dachte sich, das kann nicht sein. Jetzt ist sie die Cornflakes. Ist das, glaube ich, weil ich glaube, die Serie braucht so einen Präzedenzfall, wo man sehen kann, okay, wirklich, welchen Effekt haben die Cornflakes genau? Und wenn Babina jetzt plötzlich anfängt, so Symptome zu entwickeln von wegen Vampirismus und irgendwie sie liegt in der Sonne und ihr wird schlecht oder bla bla bla, irgendwie sowas, dann glaube ich, haben wir dadurch sozusagen das Story-Werkzeug, um den Effekt der Cornflakes zu zeigen. Weil wir können jetzt nicht immer dieses kaputte Kind zeigen, das einen Snowboard-Unfall bekommen hat.
Nein, das geht natürlich nicht. Also, es spricht ein bisschen dafür. Vielleicht wurde Babina dafür auch eingeführt. Sie ist ja Model gewesen und hat danach versucht, eben auch in der Schauspielerei Fuß zu fassen. Ich sehe sie nicht so katastrophal schlecht wie viele andere. Und man muss auch sagen, sie ist dann auch mal sehr freizügig. Also, sie glänzt dann auch mit körperlichen Vorzügen. Jetzt, als sie diese Schüssel Cornflakes gegessen hat, sie war fast nackt bis auf eine Unterhose. Es war, wenn du gemeinsam willst, war das ein Handlungsstring, den sie da hatte und kein Handlungsstrang. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Thema, wenn das die zentrale Finanzierung der Serie am Ende sein soll, diese Cornflakes-Vermarktung, dann, dass sie vielleicht auch auf der Packung drauf ist, dass sie dann da auch einen lukrativen Werbedeal bekommt.
Ich will nicht, dass Babina das Gesicht für unsere Serie wird.
Nicht für die Cornflakes.
Ja, aber ist stellvertretend. Ich meine, klar, wir werden die kaufen, wir werden alle Packungen sammeln und so. Wir sind Fans. Aber das finde ich einfach blöd. Und irgendwie, du meinst von wegen Attraktivität und so. Ich kann einfach nicht drüber wegsehen, wie bescheuert diese Figur ist, wie schlecht diese Schauspielerin ist. Ich spüre einfach nur Hass, wenn ich dieses Gesicht sehe, diesen Knopfkopf mit ihrer dummen Frisur. Ich kann es einfach nicht. Und halt auch immer diese dummen, lustigen Dialoge. Weißt du, warum mir den Auftritt gefallen hat von Babina?
Na?
weil sie alleine war. Weil sie nicht die ganze Zeit ihre dummen, lustigen Dialoge hat, wo dann irgendwie der Cutter merkt, oh, die Szene ist nicht lustig, lass uns schon mal lustige Musik drunter legen. Ich glaube, das war okay, so wenn sie alleine auf dem Sofa sitzt, dann okay. Aber immer wenn sie dann diese dummen Dialoge hat an ihrem Krebsstand, so das funktioniert nicht.
Ja, du hast dich jetzt auch sehr auf Babina eingeschossen, muss man sagen.
Ja, ich weiß nicht, mich nervt es irgendwie, keine Ahnung. Für mich macht es die Serie so ein bisschen platt irgendwie.
Ich glaube, sie wird am Ende noch eine große Rolle spielen. So kenne ich Mike Schrotzel, der ist auch loyal sein Gespielinnen gegenüber, immer schon gewesen in der Vergangenheit. Die hat er nie fallen lassen. Und du weißt, er war auch mit Beate Bumski zusammen zum Beispiel. Die hat danach eine richtig große Karriere gemacht.
Ja.
So, und die hat er groß gemacht. Die hat zum Beispiel auch bei Ich das Tier mitgespielt.
Das stimmt. Das stimmt. Da war sie noch echt jung, ne? Da war sie noch so 16 jung. Oder sowas. Mhm.
Und danach hat sie einige große Filme gemacht.
Ja.
Aber was ich noch sagen wollte, bezüglich der Cornflakes, also wenn das stimmt und diese Cornflakes also vermehrt eine große Rolle spielen, dann kann das natürlich sein, wir haben noch diesen russischen Cornflakes-Magnaten. Der hat ja auch mit Boris gearbeitet, ne? So, und für den kann das natürlich auch eine Chance sein, wenn der merkt, okay, dadurch, dass diese Cornflakes jetzt diese berauschende Wirkung haben, diese heilende Wirkung im Prinzip auch und deswegen jetzt auch diese langatmige Szene im Skigebiet mit den Kindern, die dann, wo der Knöchel geheilt wird, wenn der jetzt merkt, okay, pass auf, das ist sehr lukrativ, wenn ich jetzt ein paar Vampire in die Maschine verbaue und quasi die anzapfe, ne? Wie eine Ressource.
Ja.
Und deren Blut in die Cornflakes-Produktion mit einfließen lasse, dann können diese Cornflakes jetzt nicht nur die Charge mit Bella, sondern können die halt dauerhaft diese Wirkung erzielen.
Und dann, das heißt, du meinst, er braucht einen konstanten Strom von Vampiren, die er da reinschmeißen
kann. Exakt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen,
okay,
dass wir jetzt demnächst irgendein Zusammenspiel sehen zwischen dem Cornflakes-Magnaten und Boris, dass die einige Vampire, vielleicht, also jüngere Vampire, vielleicht erschaffen sie auch niedere Sklavenvampire extra zu diesem Zweck, die dann einfach ein mitleidserregendes Dasein fristen müssen in diesen Cornflakes-Fabriken, wo sie dann einfach Teil der Maschine werden und einfach nur angezapft werden und dieses Blut wird dann quasi da.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist politisch so weit weg von dem Programm, das damals formuliert wurde mit den 12 Thesen, dass du jetzt sagst, du hast irgendwie eine Unterklasse von Vampiren, die da irgendwie verpufft werden, Tag ein, Tag aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann natürlich sein, dass das irgendwie von der Lucifer-Seite oder so bedrängt wird. Aber wir haben, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass das Milch war an Boris Mund, bevor er rausgegangen ist. Wir haben die Verbindung zwischen ihm und dem russischen Cornflakes-Magnaten. Ich glaube, dass das der Hinweis sein sollte. Vielleicht muss ich mir diese Backstage-Szene nochmal angucken, ob da irgendwo so eine Cornflakes-Box rumsteht oder so. Ich kann es mir vorstellen, weil das ist kein Zufall. Wenn du ihn von hinten siehst, du hast ja so auch so. Man sieht das ja manchmal so, wenn man Menschen von hinten sieht, dann sieht man so ein bisschen, was sie so machen, so ob sie lachen oder so. Mhm. Und ich glaube, du hast da so ein bisschen Kiefer. Also ich stelle mir, also entweder redet er oder er kaut. Ich glaube aber, es ist ein Kauen, was du so von hinten leicht sehen kannst. So, ja, also diesen Kurzhaarschnitt und den Kiefer so von hinten und auch den Hals, so man, das Schlucken, so man kann es ein bisschen sehen. Ich glaube, er isst irgendwas. Und er wird ja kein Blut da getrunken haben, so. Also ich glaube, er hat sich da was von den Cornflakes reingehauen. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, weil du sagst ja, einerseits. Klar, wenn Vampire was essen, das kein Blut ist, bekommen sie Magenkrämpfe. Aber wenn jetzt die Cornflakes selber schon so vampiristisch sind, dass die Bella drin ist, dass sie heilende Effekte hat, dass sie jetzt vielleicht Babina zur Vampirin macht, vielleicht ist das dann gar nicht so, sondern ist es dieser Blutaspekt sozusagen als Vampirnahrung, was ja nochmal ein ganz anderes Kapitel aufmachen will, weil als Vampir, glaube ich, immer nur Blut zu trinken, ist auch nicht ideal. Wenn du jetzt anfängst, irgendwie da alles Mögliche zu verpuffen, können Vampire plötzlich normal essen, ohne dass es diese Magenkrämpfe hervorruft.
Aber da muss ja die Milch auch in irgendeiner Form verpufft werden. Und das ist jetzt vielleicht, das skaliert das Ganze nochmal größer, weil wir haben jetzt, komm mal eben zurück, wir sind vielleicht auch da einer guten Theorie auf der Spur, denn wir haben ja zu Beginn bei der Debatte auch festgestellt, dass der Vampirstaat ein großes Problem hat, volkswirtschaftlich gesehen auf eigenen Füßen zu stehen. Also die politische Grundkonstellation ist ja nach wie vor die, wir haben diese drei Lager, wir haben die westliche Welt, die östliche Welt und wir haben eben den Vampirstaat
in der Mitte,
sozusagen. In der Mitte, der sich noch nicht final positioniert hat. Wo wir ja dieses Ringen hatten, schließt man sich der westlichen Welt an der östlichen Welt oder bleibt man eher neutral? So, und natürlich bist du immer auch Notwendigkeiten ausgesetzt und damit auch einem Einfluss anderer Parteien, eben des Westens oder des Ostens, wenn du keine vernünftige Volkswirtschaft auf die Beine stellen kannst. Die Vampire können das nicht. Sie haben keine Industrie, sie haben sehr begrenzte Arbeitszeiten, sie neigen auch eher dazu, ausschweifend zu feiern und ihren durchaus vorhandenen animalischen Impulsen auch ein bisschen nachzugehen. Sie sind nicht die klassischen Arbeiter. Die müssen auf andere Ideen kommen. Und natürlich möchte jetzt ein Boris, der sich als demokratischer Volksvertreter gibt, auch sicherstellen, dass er Erfolge vorzuweisen hat, dass er eben diese Volkswirtschaft, diese Erfolgswirtschaft, wenn du so möchtest, auch sichtbar macht. Und dann muss er kreativ werden. Und warum, meinst du, ist nicht das Erste, woran er denkt, zu sagen, pass auf, ich nehme mir so ein paar niedere Vampire, die niemand vermisst, die vielleicht ganz frisch zu Vampiren gemacht worden sind, die packe ich in diese Fabrik mit rein und gucke eben, was kann ich alles vermischen. Und jetzt stell dir mal vor, die bauen sich eine Industrie auf, die Cornflakes werden Exportschlager. Dann hast du die Möglichkeit, dass du eine Milch entwickelst, die gemischt wird mit diesem Blut der Vampire, auf einmal konsumierbar ist.
Fledermausmilch.
Du hörst aber nicht da auf. Du gehst weiter. Du kannst Brote backen. Du kannst Süßigkeiten herstellen. Das heißt, du kannst auf einmal der Vampirgesellschaft ganz viel Genussmittel zurückgeben, von dem sie dachten, dass sie das für immer mit der Vampirwerdung verloren hätten. Was ist denn das bitte für eine populäre Entwicklung? Der wäre ja wahrscheinlich auf Jahre hin Volksheld, der Boris. Und damit auch demokratisch gewählt. Das heißt, er müsste gar nicht auf diese doppelte Vampirgeschichte zurückgreifen.
Wenn du es schaffst, das geheim zu halten, ne? Wenn die Vampirbevölkerung irgendwann merkt, was sie da isst eigentlich, dass sie im Grunde sich selbst isst oder den Nachbarn oder was auch immer, dann wird es natürlich schwierig. Weil das finde ich auch toll. Warum hat Felicity denn in dem TV-Duell nicht mal zumindest anklingen lassen, dass ihre Vorgängerin Bella spurlos verschwunden ist? Das ist doch politisch die schärfste Waffe, die sie im Arsenal hat, zu sagen, du präsentierst dich hier als lupenreiner Demokrat und trotzdem verschwindet hier die Oppositionsführerin spurlos. Was ist denn da los? Bist du vielleicht gar nicht so demokratisch? Bist du der Despot? Bist du vielleicht Sohn deines Vaters? All das? Das hat sie nicht gemacht. Was ich nicht verstanden habe. Strategisch hätte sie ja wirklich das Todesurteil für ihn in der Hand gehabt, hat sie nicht genutzt. Vielleicht will sie. Hat sie das auch mit im Plan, dass sozusagen dieses Verschwinden von Bella unter den Tisch gekehrt wird, damit niemand weiß, warum die Cornflakes so sind, wie sie sind?
Ja, das ist halt die Frage, welche Ziele verfolgt sie? Ich bin da bei dir. Sie hatte ihn im Prinzip schon parat gelegt. Ja? Er lag schon auf dem Boden, hat sich nicht mehr bewegt und sie hätte den finalen Flock ihm ins Herz rammen können. Das hat sie nicht getan, aber dennoch hat sie natürlich ein Zeichen gesetzt. Sie hat sich positioniert, ganz klar. Und es ist natürlich auch möglich, dass sie jetzt den Respekt auch von Boris gewonnen hat, dass sie eventuell auch darauf spekuliert, dass sie von ihm auch noch profitieren kann, indem er sie vielleicht für die eigene Sache einspannt, ne, dass er irgendwie dabei ist. Oder es kann natürlich auch sein, dass, was wir vorhin gesagt hatten, dass wenn Lucifer Boris als künstliche Opposition installiert, um die Opposition zu kontrollieren, dass seinerseits Boris auch Felicity installiert hat, um eine Fake-Opposition zu bilden, sodass im Prinzip einfach gar keine Opposition mehr da ist.
Ja.
Überhaupt nicht mehr. Ein Kreislauf nur noch. Ein Kreis. Und wenn jetzt Felicity noch Lucifer als Opposition installiert, dann
es ist spannend. Ich bin vor allem super gespannt jetzt auf die nächste Folge, weil jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Weil wir wissen jetzt, die Mitgliederabstimmung steht bevor. Innerparteilich wird jetzt entschieden über die Immernacht. Setzt sich Felicity mit ihren Argumenten durch oder ist Boris dabei? Und ich glaube, Boris ist sich trotzdem noch relativ selbstsicher, weil wir haben ja ganz sozusagen im zweiten Teil der Folge haben wir noch mal die neue Figur, die sich vorstellt als Schirmherr der Immernacht. Ja, der jetzt sozusagen von Boris eingesetzt wurde als Projektleiter, als jemand, der das machen soll. Und das ist ein alter Bekannter, Maurice.
Ja. Ja, Maurice ist jetzt eine ganz entscheidende Figur. Der tauchte in der ersten Staffel mal kurz auf, ist dann ja nach Südamerika gegangen. Angeblich, weil er aussteigen wollte, weil er sich vorgenommen hatte, dort Höhlensysteme zu erkunden, weil er das total spannend fand. Da haben sie, okay, Höhlenforsch, okay.
Ja.
Hinterher wurde noch mal so angedeutet, okay, vielleicht hat er alte aztekische Vampirstämme in diesen Höhlen gesucht. Na, wir wissen ja alle, dass damals die Spanier nicht jetzt nach Südamerika gegangen sind aufgrund der großen Reichtümer oder weil sie Entdecker waren. Nein, das waren natürlich Vampirjäger.
Ja.
Und die wussten alle, okay, Dort gibt es die Azteken, die Maya und die Inka. Das sind die drei großen Vampirfamilien, die also die anderen Ureinwohner dieses Kontinents im Prinzip zu Nahrungsmitteln degradiert hatten. Ja, also auch diese Opfer, von denen man immer wieder liest, die haben natürlich den ganz anderen Zweck erfüllt. Das waren natürlich, ja, Blutopfer, aber nicht einfach irgendwelchen Göttern geopfert, sondern sich selbst. Die haben die einfach dann getrunken. Ja.
Ja.
Und damals sind diese Conquistadore nach Südamerika gereist, um diese Vampirplage dort zu vernichten, bevor sie sich ausbreiten kann. Ne, bevor sie dann nach Europa in die alte Welt rüberschwappen kann. Das war unglaublich erfolgreich. Sie haben die Vampire dort also komplett vernichtet. Allerdings haben sich einige Vampire in diese weit verzweigten Höhlensysteme Südamerikas retten können.
Ja.
Und Maurice, so vermutet man jetzt, ist also damals nach Südamerika gereist, um in diesen alten Höhlensystem nach diesen überlebenden Vampiren zu suchen. Die sind ja uralt und sehr, sehr mächtig, um sie zu erwecken. Und da ist natürlich die Frage, okay, warum hat er das gemacht?
Ja, eine internationale Vampirbündnis-Konstellation könnte ich mir vorstellen. Weil wir haben ja gesehen, wie er in diese Höhle absteigt. Und da gibt es ja auch wieder die Analyse von der Höhlenmalerei und von diesen Reliefs, die man da sieht. Und da sieht man ja relativ klar, wenn man darauf achtet, dass da uralte Vampir-Darstellungen sind. Wir haben die Menschen mit Vampirzähnen, wir haben das Blutaussaugen und all das. Also da konnte man schon sehen, okay, der ist da auf der Suche. Und auch jetzt, wenn er zurückkommt, kann man sehen, er hat ja dieses Armband, diese Armkette, mhm, wo dieses ja, goldene Quadrat mit diesen aztekischen Runen dran ist. So. Mhm. Also für mich ist es ein klarer Hinweis, er hat da was gefunden. In diesen Höhlen, in diesen aztekischen Ruinen, irgendwas hat er da gefunden. Was, wissen wir noch nicht, aber er hat was gefunden. Und ich glaube, dass natürlich der Vampirstaat, und das haben wir ja schon oft angesprochen, die Population ist erstmal recht klein, es sei denn, man versammelt alle Vampire der Welt. Und wer weiß, was er in diesen Höhlen gefunden hat? Nur Gold oder auch tatsächlich Leute? Weil warum ist er jetzt der Schirmherr der Immernacht? Was ist seine Qualifikation? Er ist kein Architekt, er ist Capoeira-Lehrer gewesen. Mhm. Das heißt, er hat damit nichts am Hut, aber vielleicht hat er die richtigen Leute, antike Flüche, antike Architektur, was auch immer, aztekische Geheimnisse gefunden, die ihn jetzt dazu ermöglichen, diese Immernacht zu bauen.
Ja, das ist natürlich absolut möglich. Die Frage ist, wird er noch so eine dritte Kraft, ne? Also wenn er es jetzt wirklich geschafft hat, dort die Vampire zu erwecken, wir wissen ja alle, dass in der Tradition der Vampire das so ist, wenn ein Vampir erweckt wird, der nicht aus eigener Kraft wieder ans Leben zurückkommen kann, ist der diesem etwas schuldig.
Ja.
Ne? Das ist das alte Ritual, also man vergesst jetzt sowas wie, oh, du hast deinen großen Dracula wieder erweckt und das Erste, was Dracula macht, ist, er saugt erstmal seinen Erwecker wieder aus oder so. Das ist so nicht. Sondern man ist dann ganz im Gegenteil, es gibt ja noch dieses alte Klischee, ich rette dir das Leben, deswegen gehört mir dein Leben. So, das kommt aus der Vampir-Tradition tatsächlich,
ja,
um sicherzustellen, dass eben auch weniger mächtige Vampire, die älteren Vampire, die hierarchisch eigentlich über ihnen sind, erwecken würden und sie nicht da vergammeln lassen würden in der Erde, weil was wäre sonst ihre Motivation, warum sollten sie jemanden Stärkeren erwecken, der dann über ihnen steht? Das ist quasi, um sicherzustellen, dass das passiert.
Du hättest ja quasi so ein Generations-Downgrading eigentlich immer, weil du nur Leute beißt, die schwächer sind als du. Das heißt, die Vampirkultur wird ja zwangsläufig mit jeder Generation schwächer werden. Nur so kannst du sicherstellen, dass sie auch stärker wird, was ja der Sinn eigentlich ist.
Genau, das bedeutet also, wenn Maurice diese altäztekischen und Maya und Inka ja eben auch diese Familien dort erweckt und sozusagen ihr Anführer wird und sie ihnen was schuldig sind und er kommt mit diesen Vampiren nach Europa, dann hätte er natürlich eine komplette neue Situation geschaffen. Dann wären jetzt so Lucifer und Boris würden extrem herausgefordert werden. Da ist die nächste Frage, okay, wie gehen die gesellschaftlich damit um, wenn jetzt auf einmal tausende Vampire aus Südamerika in das neue Vampirland strömen, was gerade in der Gründung begriffen ist oder ganz am Anfang steht. Das ist ja auch die haben eine ganz andere Kultur dort und die sprechen eine andere Sprache, haben andere Werte teilweise. Wie ist das ist das nicht eine Zerreißprobe auch für dieses gerade im Entstehen begriffene neue Vampirland?
Ja, es ist spannend, aber Maurice sah, fand ich, sehr ergeben aus, Boris gegenüber. Also so, wir haben ja diese Szene, das TV-Duell ist zu Ende, Boris total geschlagen, Felicity irgendwie super aufrecht, zufrieden, Boris geschlagen, vielleicht Magenkrämpf, wissen wir nicht alles. Er ist total niedergeschlagen, wird irgendwie von seinen Assistenten auf den Parkplatz geführt, stockdunkel, wir sehen den Vollmond. Und ich dachte, jetzt kommen so die Credits, das war's. Aber er setzt sich in die Limousine und plötzlich spricht jemand aus der Dunkelheit, Maurice. Und er meint, und Boris nur so, ach, die Immernacht, vergiss es, es ist vorbei, so, es ist alles vorbei. Und Maurice einfach nur, keine Sorge, ich habe das in der Hand, wir machen das. Was toll ist, weil es zwei Dinge andeutet. Erstens will Boris vielleicht sogar ohne Parteimehrheit die Immernacht bauen.
Im Alleingang.
Oder hat Maurice das Ganze schon so weit in die Wege geleitet, dass Boris gar nicht auf das Ergebnis der Mitgliederversammlung reagieren kann? Selbst wenn das dagegen ist, ist das schon im Bau? Und warum ist sich Maurice so sicher, dass er das alles hinkriegt? Weil, wie gesagt, die Kritikpunkte von Felicity waren absolut solide. Ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte, ja klar, sie hat völlig recht. Diese Immernacht, wo ich mir immer dran gedacht habe, geil, so jetzt, wenn das mal steht, dann haben die Vampire endlich ihr Staatsgebiet und können mal irgendwie wirklich was erreichen. In dem Moment, in dem Felicity mich aufgezählt hat, irgendwie die Bienen, keine Photosynthese mehr, die Energie der Sonne wird aufgegeben, die größte Energiequelle, die Erde hat, alles weg, so. Und dann dachte ich mir, ja, die hat völlig recht, das ist eine Schwachsinnsidee. Aber als Maurice dann gesagt hat, vertrau mir, und so Maurice, so diese Augen auch mit dieser Selbstsicherheit, dachte ich mir, okay, irgendwas haben wir hier noch nicht verstanden. Mhm. Und das sind immer so die interessantesten Momente. Was glaubst du, was da dahinter steckt?
Also ich glaube, ich kann es mir so erklären, dass Maurice ist Gefolgsmann von Boris.
Ja.
Also Boris kann über Maurice verfügen wie über einen Diener. Ja? Und ich glaube, Maurice hat mit seiner Reise nach Südamerika zwei Dinge bewerkstelligt. Zum einen hat er natürlich diese alten Vampirfamilien, die dann wiederum Maurice ja, hörig sind, und Maurice ist ja Boris hörig, hat er die als Kraft mit ins Land bringen können. Aber wir alle wissen, was hatten diese Völker? Was hatten die Azteken, die Maya, die Inka, insbesondere die Azteken, was hatten die?
Gold.
Richtig. Das heißt, die sind also in diesen Höhlensystemen umgeben von Tonnen von Gold.
Ja.
Und dieses Gold pusht natürlich die Volkswirtschaft der Vampire. Und mit diesem Gold kann Boris die Immernacht finanzieren. Wir hatten ja in dem TV-Duell die Geschichte, dass Felicity angezweifelt hat, dass das finanzierbar ist. Wie soll das gehen? Ja. Wer soll das bezahlen?
Ja, gute Frage.
Und mit diesem Gold aus Südamerika kannst du natürlich die Immernacht sehr, sehr schnell finanzieren.
Jetzt denken wir natürlich weiter. Wenn wir jetzt wirklich so, weil das ist ja so ein bisschen das Klischee, Aztekengold, Schätze, so, wer weiß, ob es das wirklich gab. Jetzt denken wir mal wirklich weiter. Wenn dieses Klischee wirklich aufgemacht wird, Aztekengold, dann muss das nächste Klischee, der Fluch, natürlich auch mit aufgemacht werden. Mhm. Weil es ist ja klar, wer das Aztekengold raubt, wer es den rechtmäßigen Besitzern, den Göttern stiehlt, wird verflucht. Heißt es, dass sich Boris mit der Immernacht sein eigenes Grab schaufelt? Mit dem Annehmen dieser Geldgeschenke? Wird er es machen letzten Endes? Wird er auf das Angebot von Maurice eingehen, wenn das wirklich der Fall ist? Oder sagt er, nein, das ist mir zu heikel, ich will das auch wirklich aus Staatskasse umsetzen und jetzt nicht durch irgendwelche obskuren Goldgeschenke?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Boris sich dieselben Gedanken macht. Die Frage ist natürlich, dieser Fluch, gilt der auch für Vampire? Vampire sind ja offiziell schon mal gestorben. Haben sie noch eine?
Viele nennen Vampirismus ja auch Fluch. Also die Frage ist, Doppelfluch. Also wo sind wir jetzt? Sind wir beim Doppelfluch?
So, gibt es sowas wie ein Doppelfluch?
Hebt sich das auf gegenseitig?
Und das ist die Frage, hebt sich das auf? Kann das eventuell sein, dass der Fluch des Aztekengoldes dann den Fluch des Vampirismus aufhebt und Boris eventuell auf die Art und Weise an eine Heilung kommen möchte, weil wenn er sagt, okay, der Vampirismus an sich ist unheilbar, wenn ich jetzt aber den Aztekenfluch habe, der überschreibt den Vampirfluch und dann kann ich aber den Aztekenfluch wieder heilen, nämlich, es steht da geschrieben, indem man den Göttern das Gold zurückbringt, kann man diesen Fluch wieder aufheben.
Ja.
Bedeutet also, die Reihenfolge ist folgende, klau das Aztekengold, nimm den Aztekenfluch, dadurch wird Vampirfluch überschrieben, bring das Gold zurück, dadurch wird der Aztekenfluch geheilt. Bist du dann wieder geheilt? Bist du dann wieder ein vollständiger Mensch?
Und kannst neu zum Vampir werden oder nicht?
Ja, aber will er das? Ist vielleicht Boris und jetzt sind wir wieder bei diesen Cornflakes-Dingern. Vielleicht hat er ein Fable für alles Menschliche. Vielleicht will er wieder Mensch werden. Vielleicht arbeitet er auch im Auftrag.
Ja, ja, ja.
Es gibt ja auch die Organisation der Antitempelritter. Also ja. Wir wissen ja alle, die Tempelritter, das sind ja diejenigen, die daran gearbeitet haben, dass ja, die Vampire auch groß werden. Die wollten ja zusammen mit den Vampiren arbeiten. Das waren ja dann die Erfüller. Und es gibt natürlich die Anti-Erfüller, die Anti-Tempelritter. Und die hatten ja immer schon zum Ziel, den Vampirfluch quasi auszulöschen.
Ja.
Und die zurückzuholen in den Schoß der Menschheit.
Klassische Vampirjäger.
Ja. Ganz klassisch, aber eben nicht in der Form, dass du die pflockst, ja, also klassisch den Holzpflock ins Herz treibst oder die mit Sonnenlicht beschießt, dass die irgendwie sterben, sondern dass die am Leben bleiben. Das ist ja deren Ansatz. Dass die sagen, wir retten deren Seele, nicht indem wir sie töten, sondern indem wir den Fluch von ihnen
nehmen. Ja, sie nennen das ja auch Fluch so. Vampire selber nennen das ja nicht so, aber es kommt ja so ein bisschen aus dieser Templersprache her. Ja.
Genau, und das sind nämlich dann die Anti-Erfüller, dass vielleicht Boris auch zu den Anti-Erfüllern gehört und an einer Möglichkeit arbeitet, wie man diese Vampire entvampirisieren kann.
Aber jetzt mal, nur ein Gedankenexperiment. Wenn man sagt, Vampirismus ist der Fluch und der doppelte Vampir ist dann doppelt verflucht, gäbe es dann auch die Möglichkeit, doppelt aztekisch verflucht zu sein? Oder kann Boris vielleicht sogar zum doppelten Menschen werden, wenn er sozusagen den Fluch doppelt aufhebt? Also wenn er sozusagen Vampir plus eins minus minus eins, wenn Mensch null ist, ist er als minus eins der Doppelmensch.
Ja.
Will er komplett auf die andere Seite wechseln?
Und dann als Doppelmensch.
Das
wäre natürlich interessant, weil er wäre dann ja schlagartig der mächtigste Mensch der Welt.
Ja, doppelt so mächtig wie alle anderen Menschen.
Vielleicht hat er sich von Lucifer damals zum Vampir machen lassen, um das quasi sozusagen
so als Trampolineffekt erstmal auf die andere Seite und dann schneller auf die Menschseite.
Exakt, wieder. Wie so ein Slingshot-Manöver, wo man sagt, okay, pass auf diesem Wege ist es wesentlich schneller und als Vampir alterst du nicht. Das heißt, du kannst dir auch 100 Jahre Zeit lassen.
Also, das heißt, Vampirismus ist nur die Leiter zum doppelten Menschen eigentlich, zum vollendeten Menschen.
Genau. Und vielleicht ist das deswegen auch so in Verruf, ja, so abstoßend für viele Menschen, weil das natürlich ein Bund mit der dunklen Seite ist.
Ja, klar, natürlich. Du bist ja dann auf minus eins quasi. Ja. Du bist ja nicht mehr natürlich. Und das Tolle ist ja, wir haben ja Maurice jetzt gerade erst kennengelernt, also wieder kennengelernt. Wir wissen nicht, ob er noch Vampir ist. Er war definitiv Vampir, als er nach Südamerika gegangen ist. Aber wenn du jetzt mal wirklich das Aztekengold findest und diesen Fluch aktivierst, kannst du ja, ich nehme eine Münze, ein Fluch. Zweite Münze, zwei Fluch. Kannst du dich ja quasi so oft verfluchen, wie du willst. Und auch Antifluch, Doppelmensch, Dreifachmensch, Vierfachmensch werden. Wir wissen nicht, in welchem Modus Maurice gerade ist, weil welche Ziele er verfolgt.
Vielleicht ist es aber auch so, dass du dann, wenn du mal sagst, du klaust das Gold der Azteken, du wirst verflucht. Wenn du das Gold zurückbringst, hebt sich der Fluch auf. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dieses Plus 1 zu erreichen, indem man dem geklauten Gold noch mehr Gold hinzufügt und mehr zurückbringt als ursprünglich, sodass die Frage ist, vielleicht möchte Boris jetzt mit Hilfe von Maurice irgendwie an die Goldreserven der Menschheit gelangen, um dann wieder das Gold zurückzuschicken nach Südamerika, um dann eben nicht und nur den Fluch befreit, sondern plus eins zu bekommen.
Dann wird er von dem Fluch geheilt, den er gar nicht hatte, weil er selber das Gold ja nicht geklaut hat und ist dann auf minus eins, also Doppelmensch.
Ja,
beziehungsweise er ist ja aktuell Vampir, wäre dann auf null. Das ist halt dann die Frage, wo
er müsste hingehen, muss den Fluch bekommen erst. Erst durch die Annahme des Fluch der Azteken kann er den Vampirismusfluch überschreiben. Das heißt, er muss erstmal diesen Fluch annehmen der Azteken. Und dann bringt er das Gold zurück, geht auf null, bringt noch mehr Gold hinzu, kommt auf plus eins, ist der doppelte Mensch.
So. Ich finde es super spannend. Ich meine, es ist alles Spekulation. Wir wissen nicht, ob es überhaupt einen Aztekenfluch gibt oder so, was das passiert. Aber wir haben die Armkette von Maurice gesehen. Wir haben da Gold gesehen. Das ist klar, dass es diese ganze Bilderwelt aufmacht mit Aztekengold. Von daher, Alter, ich kann es nicht erwarten, nächste Woche. Diese Wochen sind immer so schlimm.
Ja, Mann, ey.
Es ist immer das Nervigste. Man denkt immer, die Zeit zwischen den Staffeln ist das Schlimme. Aber eigentlich ist die Zeit in der Staffel noch viel schlimmer, weil du halt wirklich direkt das Nächste willst. So. Und du weißt, wir haben noch ein paar Folgen in der Staffel. Und ich freue mich mega auf nächste Woche, wie es weitergeht. Was ist mit der Immernacht? Was ist mit Maurice, Felicity, Babina? Wird sie zum Vampir? Ja, nein. Hat Boris Cornflakes gegessen? Macht ihn das schon zum doppelten Vampir oder nicht? Es ist einfach gerade viel los. Ich glaube, die Staffel ist richtig gut.
Die wird richtig, richtig gut werden. Und ich hoffe, dass wir dann auch in der nächsten Woche weitere Antworten bekommen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich auf Vollgas gerade die Staffel und ich habe mega Bock auf die nächste Folge. Wir treffen uns genau hier wieder an Rudis Buffet, wenn es weitergeht, um alles weiter zu besprechen. Bis dahin haut gerne eure Fantheorien raus und so, auch im Reddit Vampire State Building. Ich werde auch wieder eine Umfrage reinhauen, was ihr glaubt, wie es mit dem Fluch weitergeht, auf wie viel Plus, Minus sind wir dann am Ende. Und ansonsten, bis nächste Woche. Haut rein, wir sehen uns.
Macht's gut. Gut, ciao. Bis.
Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension ZX75SY09089TX31. Rudis Buffet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.